Und ein kleines Stückchen des Predigttextes könnt ihr sehen hier vorne. Vielleicht erkennt ihr den Text sogar. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes hinauf zum Tempel. Das haben die häufiger gemacht. Das war der Ort, wo sie gebetet haben, wo sie Gottesdienst gefeiert haben. Im Tempel. Wir würden heute sagen, sie waren auf dem Weg in die Gemeinde. Gottesdienst, Gebetstreffen. Sie hatten ein Ziel, sie hatten einen Plan. Vielleicht, steht da nicht, hatten sie einen Impuls vom Heiligen Geist gehabt an diesem Tag, dass sie in den Tempel gehen sollten zum Beten und nicht zu Hause beten sollten. Also wir wissen nicht genau, warum sie dorthin unterwegs sind. Vers 2, wir sind in Apostelgeschichte 3, wer es mitlesen will, wir werden das ganze Kapitel uns betrachten. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ sich der Gelähmte dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Also Gott bereitet da ein himmlisches Treffen vor. Da kommen seine 2 Leute, die Apostel Petrus und Johannes. Und der Gelähmte konnte ja nicht laufen. Er wird gebracht. Andere Leute sind beteiligt, die ihn genau zu dieser Zeit an diesen Platz hintragen, um ihn dahin zu setzen, wo er immer sitzt seit vielen Jahren. Er gehört quasi zum Inventar des Eingangs dort. Eine Meldegabe. Habt Erbarmen mit mir. Habt Erbarmen, eine Meldegabe. Gott bereitet es vor und keiner der Beteiligten hat eine Ahnung oder weiß, was passieren wird. Der Gelähmte weiß nicht, dass heute sein großer Tag ist. Er hat viele Jahre dort gesessen, Tag aus, Tag ein, im Sommer, im Winter und gebettelt. Ihr müsst euch vorstellen, in einer Zeit ohne jede soziale Absicherung außer der eigenen Familie. Wenn du körperlich nicht intakt warst, dann warst du in der Gesellschaft ganz unten. Es blieb dir nur betteln oder verhungern. Dieser Mann hat sich viele Jahre lang schon erniedrigen müssen, um zu sagen, helft mir, ich kann nicht selbst. Vers 3. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Also er macht das nicht nur passiv, dass er da sitzt, sondern er spricht die Leute aktiv an, die zum Tempel gehen. Natürlich denkt er, wenn die jetzt zum Tempel gehen, zum Beten, sind sie vielleicht freundlicher, mildtätiger gestimmt, großzügiger und geben mir etwas. Was erwartet dieser Mann? Er erwartet ein Almosen. Er erwartet nicht dafür, dass sich irgendjemand für ihn interessiert. Er erwartet auch nicht, dass jemand ihm hilft. Aber er macht einen entscheidenden Schritt, denn er sagt, bitte, bitte hilf mir, bitte gib mir etwas, bitte geh nicht an mir einfach so vorbei. Liebe Geschwister, das ist eine ganz gute geistliche Haltung. Bitte gib mir etwas, ich brauche von dir, Herr, sich auszustrecken. Die beiden blickten ihn an und Petrus sagte, sieh uns an. Oh, das war nicht der Normalfall. Es war damals schon so wie heute. Eigentlich reagiert man auf Bettler in 2 Weisen. Entweder da ist der Bettler, schnell weiter, will ich nichts mit zu tun haben. Oder da ist der Bettler und man denkt, gut, und wirft ihm irgendwas hin. Dass jemand den Bettler anspricht, auf ihn reagiert, ist nicht das Normale. Petrus und Johannes stellen eine Verbindung her damit, mit dem Mann. Sieh uns an. Und sie nehmen damit den Bettler als Menschen wahr, als ein Geschöpf Gottes, nicht nur als ein Hindernis, um zum Tempel zu kommen. Und sie sehen ihn damit so an, wie Jesus die Menschen ansieht, nämlich als einzelne Personen, als Individuen, als Wesen, die es wert sind, angeschaut zu werden mit Augen der Liebe. Vers 5. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf, er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Das Verhalten von Petrus ist ungewöhnlich und es weckt in dem Mann Erwartung. Ja, aber was für eine Erwartung weckt das in dem? Die Hoffnung natürlich auf eine besonders fettes Almosen. Der wird nicht nur ein paar Cent reinwerfen, sondern wird zum Schein greifen. Der wird nicht nur ein paar Drachmen, sondern eine richtige Silbermünze geben. Er denkt, er hofft, er erwartet etwas. Aber er tut es natürlich genauso, wie wir das immer machen, in seinem ganz eigenen Verständnis und Erwartungshorizont. Er erwartet, ich bekomme etwas, eine größere Gabe hier und muss vielleicht ein paar Tage nicht hier draußen sitzen und betteln, sondern kann mal eine Woche zu Hause bleiben, zum Beispiel. Er erwartet keine Heilung. Er erwartet auch nicht, dass er nie wieder dort sitzen wird und betteln muss. Sein Erwartungshorizont. Lieber Bruder, liebe Schwester, was ist dein Erwartungshorizont mit Gott? Wir haben ja meistens einen Erwartungshorizont, was passieren soll. Und das ist sehr interessant. Das sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu aus Nazareth. Steh auf und geh umher. Kein Gold und kein Silber in der Tasche. Und ich kann mir richtig vorstellen, der guckt ihn an, sagt, sieh uns an. Und als nächstes, der ist freudig erwartend und da sagt er, Silber und Gold habe ich nicht. Wupp. Da geht die Kinnlade runter, weil es ist die Enttäuschung da. Seine Erwartung wird nicht erfüllt, bestätigt sich nicht. Und so oft ist es ja so, auch wenn wir beten, wir haben eigentlich schon eine Vorstellung, wie Gott unsere Gebete beantworten soll. Wir haben schon eine Idee, was das Gute wäre, was Gott tun soll. Wir kommen schon mit Erwartungen und wenn Gott es anders macht, dann werden wir eben erstmal enttäuscht. Es geht nicht anders, weil wir haben uns getäuscht. Es liegt aber nicht an Gott, sondern an uns. An unserem Erwartungshorizont, an unseren Vorstellungen, die wir uns gemacht haben, wie bitteschön der Herr auf unser Gebet eingreifen und reagieren sollte. Kennt ihr das? Wir liefern schon die Blaupause für die Antwort mit. Und dann macht es Gott einfach anders. Hält sich nicht an unsere Anweisungen. An unsere guten Ideen. Und wir sind dann leicht enttäuscht und eingeschnappt und frustriert. Aber Gott ist nicht kleinlich. Der reagiert nicht auf unseren Erwartungshorizont, auf das, was wir ihm vorschlagen, wie er es machen soll, weil er fies ist, sondern weil er es besser machen möchte. Weil er genau weiß, was wir brauchen und was notwendig ist, wo die Not herkommt und wo Hilfe herkommt. Was Petrus und Johannes zu geben haben, das ist besser als alles Gold der Welt. Wenn die dem Mann einen Goldbarren hinlegen würden, müsste er nie mehr betteln. Aber gelähmt wäre er immer noch. Rumlaufen, springen könnte er nicht. Und auch die Begegnung mit Gott würde er einfach verpassen. Also, sie haben etwas Besseres. Sie bringen ihn nämlich in Kontakt mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und er erlebt Heilung, Wiederherstellung der Schöpfung, eine Lebensfreude, die er vielleicht noch niemals gekannt hat. Wir können uns mit unserem Geld nicht alles kaufen. Der Gelähmte bekommt das geschenkt, was er sich niemals kaufen könnte. Und Petrus spricht hier Worte der Heilung aus im Glauben. Es steht da nicht, aber ich habe intensiv drüber nachgedacht. Ich vermute, dass er etwas weiß oder sieht oder einen Impuls vom Heiligen Geist aus der unsichtbaren Welt hat Und er spricht es dann aus in die sichtbare Welt. Steh auf, Martin Luther übersetzt, und wandle. Lauf rum. Auf die Beine mit dir. Er ruft die Heilung in Existenz. Das ist eine heikle Sache. Einerseits, wir können nur, wenn wir genau so beten, passiert es meistens. Aber es geht auch anders. Ich habe es auch schon anders erlebt, aber häufig ist es so. Es braucht unseren Glauben, es braucht unser Vertrauen, es braucht dieses wirklich hineinzusprechen, fest zu glauben, dass Gott eingreift und handelt. Einerseits. Andererseits, verschiedene von euch werden es auch schon erlebt haben, wir tun genau das, inbrünstig und überzeugt, ganz charismatisch, und nichts passiert. Der sitzt immer noch genauso gelähmt da, obwohl ich die Worte ausgesprochen habe, obwohl ich es geglaubt habe. Was ist da los? Wieso funktioniert es nicht? Bin ich schuld? Ist der Kranke schuld? Liebe Geschwister, Gott mag es nicht, wenn wir denken, wir hätten die Gebrauchsanweisung so verstanden, dass wir es jetzt immer machen könnten, wie wir es für gut und richtig halten. Er will uns nicht das Kochrezept geben und sagen, du kannst es jetzt immer genauso anrühren und alle werden geheilt. Er ist immer interessiert an der Beziehung. Daran, dass wir im engen Kontakt mit ihm sind, und er will gerne Menschen in den Kontakt mit ihm bringen. Er will heilen. Aber er will auch, dass wir im Glauben gehen und im Vertrauen sind. Es ist ein Spannungsfeld. Und schwierig ist es immer dann, wenn ich sage, jetzt hat es nicht funktioniert und deswegen mache ich es nicht mehr. Es ist umgekehrt. Je häufiger ich es tue, umso eher wird es passieren. Und manchmal ist es so, es gibt einen Eindruck, was Gott heilen will. Kann ich mit viel, viel mehr Vertrauen, nochmal größerem Glauben beten. Wenn es schon Gott angetippt hat und gesagt, heute Speiseröhren. Ja, dann beten wir für Speiseröhren. Dann kommen natürlich 15 andere, die sagen, oh, ich habe Rückenschmerzen. Kann man auch für die Rückenschmerzen beten. Aber es liegt in Gottes Hand. Es liegt in seiner Souveränität. Und wir verstehen nicht und wissen nicht immer, was ist sein Zeitplan, was ist seine Art. Aber wir wissen, Gott hat unser Gutes im Blick. Das ist sein Rahmen. Und er will unser Wohl. Er will Heilung. Er will Wiederherstellung. Heilung entspringt immer aus einer vertrauten Beziehung mit Gott. Petrus weiß und sieht und hört, was Gott tun will. Und das spricht er hinein. Und er lässt sich von ihm führen und gebrauchen. Gott sucht immer Menschen, die verfügbar sind für ihn, die sich seinem sanften Leiten dem nachfolgen. Halt dich Gott hin. Mach einen Platz in dir, in deinem Raum. Mach in deinem Herzen Raum. Und er kann dich gebrauchen, an den richtigen Ort bringen, zur richtigen Zeit, weil das war ja alles schon notwendig hier. Und dann gibt's diese himmlischen Begegnungen. Und dort passieren dann auch Dinge, dass Menschen verwandelt, erneuert, geheilt werden. Wir gehen noch weiter. Die ganze Menschenmenge, Vers 9 und 10, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der, der da hin und her sprang, Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen, was mit ihm geschehen war. Das Wunder ist nicht nur für den Gelähmten, sondern es ist für alle Beteiligten, für alle, die ihn kennen, für alle, die zuschauen. Und so liebt es Gott, das zu machen. Die Zuschauer geraten ins Staunen. Und Staunen über das, was Gott tut, das öffnet die Herzen. Wenn ich miterlebe, auch wenn ich Gott gar nicht kenne, der hat gebetet und es passiert, da fangen die Rädchen an, sich zu drehen. Und die ganze philosophische Überbau und Ablehnung und sonst etwas, das kommt alles etwas ins Wanken. Man fragt sich, könnte es tatsächlich sein? Ich habe es ja gerade erlebt und gesehen. Und Gott liebt es, das zusammenzubringen. Dass er etwas tut und dass es diese Außenwirkung hat, dass es Menschen anfängt, zu ihm hin sie zu ziehen. Und ein staunendes Herz ist immer der erste Schritt zur Anbetung. Wenn ich anfange zu staunen über das, was Gott tut, fang doch neu an zu staunen über das, was Gott tut, was er getan hat für dich, was er für uns alle getan hat, was er in deinem Leben schon getan hat. Und wisst ihr, man kann staunen, auch wenn es mir gerade nicht gut geht. Auch wenn ich gerade im finstern Tal unterwegs bin, kann ich trotzdem staunen über das, was Gott schon getan hat oder tut. Das schließt sich nicht aus. So wie sich auch Tränen und Lachen nicht zwingend ausschließen. Oft liegt es ganz nah beieinander in unserem Leben. Manchmal durchdringt sich's auch. Der Geheilte wich Johannes und Petrus nicht mehr von der Seite. Und als die Apostel in die sogenannte Salomo-Halle gingen, strömte das ganze Volk in heller Aufregung zusammen. Oh wow. Die Sache zieht richtig Kreise. Die gehen in den Tempel hinein, die ganze Menge zieht mit. Das wird rund erzählt. Alle sind beeindruckt und kommen zusammen. Der Geheilte, der klebt förmlich an Petrus und Johannes. Der geht denen nicht mehr von der Seite. Das ist so eine gute geistliche Haltung. Dranbleiben, wo du Gutes erlebt und empfangen hast von Gott. Da nicht wieder weggehen von der Gemeinde, von einem Werk, von einem Dienst, von Lobpreismusik, die dich berührt hat, von Bibelversen, die dich angesprochen haben. Schreib es dir wohin. Bleib dran. Lass dich davon erinnern und inspirieren, was Gott tut und getan hat. Und wenn wir so etwas mit Gott erleben, hat es immer auch starke Außenwirkung. Menschen merken, hier geht es um etwas Echtes. Und wenn Gott etwas in deinem Leben getan hat, hat bei jemandem hier von jemand Gott schon was im Leben getan? Ja, so ein paar. Bei mir auch. Dann schweig nicht darüber, sondern ja. Das darf nach außen kommen, das darf hörbar werden, das darf für andere, du gibst dem anderen damit eine Chance, auch in den Kontakt mit Gott zu kommen, indem du von dem erzählst und das nicht verbirgst, was du mit Gott erlebt hast. Da nahm Petrus die Gelegenheit wahr, wandte sie an die Menge, Vers 12, und sagte ihr, Leute von Israel, warum seid ihr so überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann? Nichts Besonderes, oder? Warum staunt ihr uns an, als hätten wir mit unserer Kraft und unserer Frömmigkeit das zustande gebracht? Also erstens, es gibt hier eine Gelegenheit, das Evangelium weiterzusagen. Es öffnet sich eine Tür und Petrus bleibt nicht davor stehen und sagt, ach, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Es ist mir auch ein bisschen unangenehm, ich rede nicht gern vor so vielen Leuten. Und ich muss erst noch mal drüber nachdenken, damit ich auch keinen Fehler mache, wie ich es formuliere. Die Tür öffnet sich, die Leute sind in heller Aufregung, sie kommen zusammen. Es ist der Moment, wo sie bereit sind, etwas zu hören. Und Petrus geht durch diese Tür und spricht die Leute an. Er nimmt diese Gelegenheit, die Gott ihm schenkt, und nutzt sie, um das Evangelium weiterzusagen, die gute Nachricht von Jesus weiterzusagen. Liebe Geschwister, wir alle erleben immer wieder, dass es Türen gibt, die sich für einen Moment vor uns öffnen. Manchmal ist es sehr ärgerlich, wenn man irgendwie merkt, ich habe nicht reagiert und die Tür ist an mir vorbeigegangen und hat sich wieder geschlossen und ich habe nichts gesagt und ich habe es nicht hingekriegt. Ist euch schon passiert? Kein Problem. Gott kann die nächste Tür schenken. Problem ist nur, wenn du sagst, ach, ich habe diese Tür verpasst, ich werde alle Türen verpassen. Ich kann das sowieso nicht. Das sollen andere in der Gemeinde machen. Die können das immer so gut. Nein, Gott hat Türen, die er nur dir öffnet. Ort, an die er dich stellt. Gelegenheiten, die er dir schenkt, wo du am richtigen Zeit, zum richtigen Moment bist. Deine Tür, geh durch. Und das Problem ist nicht, dass du vielleicht stotterst oder stammelst oder es nicht ganz hinbringst. Und wenn es, weil wir üben es damit. Und durch je mehr Türen wir gehen und mehr Gelegenheiten wir ergreifen, umso besser werden wir. Wir nehmen die Türen besser wahr, wir ahnen schon, was kommt. Wir werden geübter darin, auch davon zu reden. Wir werden geübt darin, auch unsere Zweifel und unsere Ängste, unsere Unsicherheit hinter uns zu lassen und mutig für Jesus einzustehen. Aber es geht nur, wie so viele Dinge im Leben, wenn ich anfange, es zu tun. Heilung und Wunder, was Jesus tut, sind fast nie nur Selbstzweck. Sie sind immer auch ein Sprungbrett, um das Evangelium in guter Weise weiterzusagen. Und wenn Wort und Tat zusammenkommen, das ist so eine starke Kombination. Das berührt so sehr die Herzen, unser eigenes und das von anderen Leuten. Gott will seine Güte zeigen durch seine Wunder und er möchte, dass sein Reich sich ausbreitet. Vers 13. Nein, der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, Jakobs und Isaaks, hat auf diese Weise die Macht und Herrlichkeit sichtbar werden lassen, die er seinem Diener Jesu verliehen hat. Ihr habt diesen Jesus an Pilatus ausgeliefert und habt dann auch noch auf seiner Verurteilung bestanden, als Pilatus entschied, ihn freizulassen. Ihr habt euch von den Heiligen und Gerechten losgesagt und habt die Freigabe eines Mörders verlangt. Ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Oh, der Petrus findet direkt mal markige Worte. Erstens, er versteht sich selbst ja ganz, er ist ganz Jude. Er sagt, der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und Jakobs. Und, liebe Geschwister, auch wir glauben an keinen anderen Gott als den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er verschweigt auch nicht die Schuld seiner Zuhörer. Er sagt ihnen klipp und klar, ihr habt den Jesus getötet. Aber das Tod hat nicht das letzte Wort. Er sagt, er ist auferweckt von den Toten. Er sagt, die gleiche Kraft, die ihr gerade erlebt habt, die gewirkt hat, um den Gelähmten zu heilen, das ist die Kraft, die Jesus aus den Toten erweckt hat. Die Kraft, die Jesus aus den Toten erweckt, ist die Kraft, die Menschen heilt. Es geht um Auferstehungskraft, nicht um deine Frömmigkeit, nicht um deinen Glauben, nicht um das, was du alles kannst, sondern es geht um die Kraft Gottes. Und im guten Fall sind wir Kanäle der Kraft Gottes. Jetzt geht's weiter. Und jetzt ist der Mann, den ihr hier seht und den ihr alle kennt durch sein Vertrauen auf den Namen Jesu und die Predigt durch die Macht dieses Namens von seiner Lähmung geheilt worden. Der Glaube, den Jesus in ihm geweckt hat, hat ihn vollständig gesund gemacht. Das könnt ihr alle bezeugen. Vertrauen auf Jesus und auf seinen Namen. Vertrau auf Jesus, denn in seinem Namen ist Kraft. Er kann heilen. Der Gelähmte, was hatte er für besondere Voraussetzungen? War er besonders gläubig? Wissen wir nicht. War er religiös? Hat er schon viele Jahre Gott in den Ohren gelegen? Vielleicht, wahrscheinlich. Vielleicht hat er auch mit Gott längst abgeschlossen gehabt und gesagt, hilft sowieso nichts. Ich bin gelähmt. Gott hat einen schlechten Tag gehabt, als er mich gemacht hat. Mich mag er nicht. Wir wissen es alles nicht. Er kommt ganz normal. Nicht er ist es, der die Voraussetzung mitbringt, um geheilt zu werden, sondern Jesus ist es, der die Voraussetzung mitbringt, um ihn zu heilen. Lasst uns unser Vertrauen, egal in welcher Not, auf Jesus setzen. Denn er liebt dich genauso, wie er diesen gelähmten Mann geliebt hat. Er will dein Bestes und er ist stark genug, um zu heilen und zu befreien. Amen. Vers 17. Nun, Geschwister, ich bin überzeugt, dass ihr nicht wusstet, was ihr getan habt, als ihr Jesus habt töten lassen. Und eure führenden Männer wussten es ebenso wenig. Petrus ist ganz auf der Seite seiner jüdischen Mitbürger. Nicht vorwurfsvoll. Er verurteilt sie nicht. Er sagt, ihr wusstet nicht, was ihr tut. Ganz ähnlich sagt es ja später der Stephanus, der erste Märtyrer, als sie ihn steinigen, wo er sagt, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist das Gegenteil von Fluchen. Für den anderen noch in Fürbitte eintreten, für unsere Feinde zu bitten, ihnen Gutes zu wünschen von Gott. Das ist Jesus-mäßig. Nicht verurteilen, nicht das Böse multiplizieren, nicht dem Negativen weitere Resonanzboden geben, sondern sagen, ich segne dich, ich wünsche dir Gutes. Sich anschließen an das, wie Jesus ist, in seiner Liebe, in seiner Kraft unterwegs zu sein. Und Jesus legt kein, Petrus legt hier keinerlei Schuld auf das jüdische Volk. Die Kirche hat schwere Schuld aufgeladen, die Kirche sich geladen über Jahrhunderte hinweg, die Juden zu verurteilen und zu sagen, das sind doch die Christusmörder. Deswegen müssen sie auch leiden. Nein! Alle Beteiligten in Evangelien, fast alle, waren Juden. Gibt wenige Ausnahmen. Die Guten und die Schlechten waren Juden. Die, die verurteilt haben, die dem nachgefolgt sind. Und manche waren sogar beides. Sie waren dabei, als er verurteilt worden ist, haben geschrien, kreuzige ihn, hinterher sind sie zum Glauben gekommen. Und liebe Geschwister, oft sind wir ja auch so. Einen Weg gegangen. Nicht alles war immer schon gut und glatt und richtig. Und wir haben Dinge erkannt, die wir falsch gemacht haben. Der hat uns vergeben und wir sind auf einem neuen Weg unterwegs. Und wenn es bei dir noch nicht so ist, ist heute die gute Gelegenheit. Es ist für Gott kein Problem, etwas Neues zu tun. Mit dir einen neuen Weg anzufangen. Dir zu vergeben, was du getan hast. Wenn du es willst. Er wartet immer mit offenen Händen und sagt, komm doch, komm doch. Aber wenn wir sagen, nö, bei mir ist alles in Ordnung. Mir stimmt alles. Ich sage, ja, da musst du selbst gehen. Dann kann ich dir nicht helfen. Und dann bleiben wir behaftet bei dem, wie wir sind und was wir getan haben. Lasst uns nicht andere bei ihrer Schuld behaften. Ich kenne euch nicht alle, aber ich kenne viele. Manche kenne ich sehr gut. Und ich weiß, dass sehr vielen von euch Unrecht getan worden ist in der Vergangenheit. Leichteres und Schwereres. Und manchen wirklich ganz Schlimmes. Und ich weiß, dass es nicht einfach ist zu sagen, ja, vergib einfach. Wenn es sich anfühlt, als hätte der andere manchmal ja ein lieber, vertrauter Mensch. Der Vater, die Mutter, der Ehepartner, die eigenen Kinder. Als hätten sie das Leben zerstört. Es ist nicht leicht zu vergeben. Es sagt keiner. Aber es ist trotzdem notwendig. Den anderen nicht bei seiner Schuld zu behaften. Warum? Weil du sonst auch niemals frei davon wirst. Indem du dem anderen das auflegst und festhältst, klebt es immer auch an dir. Und Jesus sagt, gib's mir. Ich bin der Herr der Richter. Ich bin die Gerechtigkeit. Aber indem du es mir gibst, werden deine Hände wieder frei und du kannst es loslassen. Und ich weiß, für manche Sachen braucht man lang. Es gibt Dinge in meinem Leben, die konnte ich nicht einfach schnell vergeben. Das hat gedauert. Und das musste ich wieder und wieder aussprechen, Herr, ich leg's dir hin. Und es dauert manchmal Monate und manchmal Jahre, bis man an dem Punkt ist zu sagen, ich habe es wirklich ganz losgelassen. Aber es ist so gut. Es tut so gut. Es macht so frei. Und es ist so hart manchmal, begegne ich Menschen und die erzählen mir Dinge. Und wisst ihr? Und da ist die Ehe vor 30 Jahren zerbrochen. Und für diejenige oder denjenigen, der verlassen worden ist, der betrogen worden ist, fühlt es sich nach 30 Jahren immer noch so an, als sei es gestern gewesen. Es hat immer noch diese Auswirkung. Es ist so eine Verbitterung entstanden, so eine Härte entstanden, so eine Unfähigkeit zum Leben in vielen Bereichen. Wir sagen, nein, halt das nicht fest. Du machst dich selbst fertig damit. Alte Leute, die immer noch damit hadern, was ihre Eltern ihnen angetan haben. Nein, gib ihnen nicht dieses Recht, dein ganzes Leben zu prägen, zu begleiten, runterzuziehen und fertig zu machen. Du kannst das nicht ändern, was passiert ist mit dir als Kind. Aber du kannst sehr wohl sagen, und das soll nicht mehr mein ganzes Leben bestimmen. Herr, ich setze da eine Grenze. Ich trenne mich davon. Ich lasse das los, ich gebe das ab, ich vergebe es, aber ich entferne mich davon, ich distanziere mich davon. Das ist nicht das, was über meinem Leben als große Überschrift geschrieben ist. Amen. Und ich weiß, es ist hart. Und ich weiß, dass manche Dinge auch ein Leben lang Auswirkungen haben. Wer missbraucht worden ist als Kind, das sagst du nicht einfach nur, ich vergebe und es ist alles in Ordnung. Wo ein Trauma entstanden ist, das ist nicht einfach weggewischt. Aber Vergebung ist ein ganz wichtiger Schritt auf dem Weg der Heilung, der Wiederherstellung. Und ja, es bleiben manche Sachen, Wunden und Narben bleiben. Aber es ist ein großer Unterschied, ob ich eine Narbe habe, die manchmal zieht, weil es irgendwie seltsam zusammengewachsen ist, oder ob das immer noch eitert. Hast du mal auf eine eitrige Wunde draufgedrückt? Ah, herrlich. So unter dem Fingernagel. Aber wenn es wieder abgeheilt ist, ist es immer noch ein bisschen empfindlich. Aber es ist ein Riesenunterschied. Lass nicht zu, dass es bleibt. Vers 18 und 19. Gott hat durch alle Propheten angekündigt, dass der Messias, den er senden würde, leiden und sterben müsse. Diese Voraussetzung hat er durch das, was geschehen ist, in Erfüllung gehen lassen. Kehrt jetzt also um und wendet euch ihm, dem Herrn, zu, damit er die Schuld auslöscht, die ihr durch eure Verfehlungen auf euch geladen habt. Liebe Geschwister, hast du Böses getan? Es ist für Gott kein Problem. Sünde ist für Gott kein Problem. Egal, ob offenbare, ob verborgene, ob alte, ob neue. Sünde ist für Gott kein Problem. Das Problem entsteht immer nur dadurch, wie wir damit umgehen. Solange wir zu Gott gehen und uns vergeben lassen, solange wir uns dazu stellen und der Wahrheit Raum geben, kann sich alles immer ändern. Er sagt hier, kehrt um. Wendet euch Jesus zu. Empfangt Gnade und Vergebung. Heute ist ein Neuanfang möglich. Heute. Für jeden, der hier ist. Dann wird er die ersehnte Zeit der Ruhe anbrechen lassen und er wird euch den senden, den er zu eurem Retter bestimmt hat, Jesus, den Messias. Die endgültige göttliche Ruhe und der Frieden tritt erst ein, wenn der Messias wiederkommt. Fürs Volk Israel auch. Aber jeder kann heute schon in diesen Frieden eintreten. Indem ich das tue, was ich eben gesagt habe, mit Jesus anfangen, Schuld bekennen, anderen vergeben und du kannst den Frieden empfangen. Zunächst allerdings, Vers 21, ist Jesus, wie Gott es geplant hat, in den Himmel zurückgekehrt. Dort nimmt er den ihm gebührenden Platz ein, bis die Zeit kommt, in der alles wiederhergestellt wird, wie Gott es schon seit langem durch die Propheten angekündigt hat. Zeit ist noch nicht da, wenn Jesus wiederkommt. Wir wissen nicht, wann er wiederkommt. Aber wir wissen, dass er wiederkommt. Noch wartet er in der unsichtbaren Welt ab. Wisst ihr, warum der schon so lange wartet? Hat einen einzigen Grund. Es ist noch Zeit der Gnade. Noch ist es möglich, dass Menschen umkehren von ihren bösen Wegen und sich hinwenden zu Gott. Noch ist es gute Gelegenheit zu sagen, Jesus, geh nicht an mir vorüber, hier bin ich, ich will zu dir gehören. Und vielleicht bist du für den einen oder anderen in deinem Umfeld die einzige Gelegenheit und Chance, in Kontakt mit diesem Jesus zu kommen. Deshalb geh mutig durch die Türen, die sich öffnen, hindurch. Vielleicht gibt es für den anderen keine Gelegenheit. Schon Mose hat euch gesagt, einen Propheten wie mich wird der Herr, euer Gott, aus eurer Mitte berufen und als seinen Boten zu euch senden. Auf ihn sollt ihr hören und alles befolgen, was er euch sagt. Wenn jemand nicht auf diesen Propheten hört, muss er aus dem Volk Gottes ausgeschlossen werden. Genauso haben auch Samuel und alle Propheten, die auf ihn folgten, bei der Verkündigung von dem gesprochen, was wir in diesen Tagen erleben. Es gibt jede Menge Ankündigungen im Alten Testament, dass der Messias kommen würde, und es gibt noch mehr im Neuen Testament, dass er wiederkommen wird. Wir kommen zum Ende, die letzten beiden Verse. Euch als den Nachkommen des Propheten gelten die Zusagen, die durch Gott durch sie gegeben hat. Und ihr habt vollen Anteil an dem Bund, den Gott mit euren Vorfahren eingegangen ist. Denn als er diesen Bund schloss, sagte er zu Abraham, durch deine Nachkommen werde ich alle Völker der Erde segnen. Der Petrus weiß ganz genau, was seine jüdischen Zeitgenossen gerade erst kurz vorher in Jerusalem getan haben. Sie haben Jesus getötet. Aber das nimmt nichts weg vom Segen, den Gott über sein Volk ausgesprochen und verheißen hat. Das Volk Israel ist und bleibt Gottes Bundesvolk. Die Verheißungen der Propheten sind nicht aufgehoben. Und es geht ein Segen aus von den Juden durch Jesus zu allen Völkern, aber auch heute. Das jüdische Volk ist gesetzt zum Segen für die Welt. Dieser Segen reißt nicht ab, denn Gott hat es versprochen, dass es so ist. Vers 26, ihr seid daher die Ersten, zu denen Gott seinen Diener Jesus sandte, als er in die Welt gekommen ist. Jesus möchte euch segnen und jeder von euch, der sich von seinen verkehrten Wegen abwendet, wird seinen Segen erfahren. Lasst uns das ganz genau lesen. Der Sohn Gottes wurde zuerst zu wem geschickt? Zu den Juden. Sie haben das Vorkaufsrecht. Sie haben die erste Option. Paulus ist immer zuerst in die Synagoge gegangen, wenn er in eine neue Stadt kam. Und erst danach zu den anderen. Sie haben das Vorkaufsrecht und das bleibt so. Die Juden zuerst. Für sie ist Jesus zuerst gekommen und auch für uns. Halleluja. Gott liebt sein Volk Israel und deswegen will er bis heute, dass sie erkennen, dass Jeschua HaMashiach ist. Jesus, der Messias. Und wer sagt, nein, den Juden darfst du nichts von Jesus erzählen, was wir Deutschen den Juden angetan haben, deswegen dürfen wir nicht von Jesus erzählen, hat seine Bibel nicht gelesen. Den Juden zuerst. Es ist ein jüdischer Messias und wir sind die dazugekommen und es bleibt ein jüdischer Messias und wir freuen uns, dass wir hineingenommen sind, eingepfropft sind in den kostbaren Ölbaum, aber wir sind nicht die Ersten, sondern immer erst die Zweiten. Amen.